Ich sag einfach schon mal guten Morgen, ist jetzt, kommen bestimmt noch einige, aber erwartungsgemäß gibt es mit der Technik noch Rückfragen und deswegen wollte ich damit mal anfangen. Das Inhaltliche kommt dann noch. Wir verbrauchen dann so nicht so viel Zeit. Also zunächst nehme ich an, dass im Raum vielleicht noch der ein oder andere oder die eine oder andere sitzt, die beim letzten Mal nicht da war. Ist das so? Ah ja. Also ich gebe jetzt zwei Listen rum. Die eine ist eine ganz normale Teilnehmerliste, einfach was weiß ich, für unsere Statistik. Und die andere ist eine Liste, da steht nochmal so extra drauf, Accounts, Liste der Netzteilnehmerinnen. Ich hatte das beim letzten Mal schon erläutert, diese Vorlesung hat die Besonderheit, dass sie mit einem Online-Angebot verbunden ist. Und wer da einsteigen möchte, braucht eine Zulassung, also einen Account, einen Passwort sozusagen. Das sind zwei Teile, ein Eigenname und ein änderbares Schutzpasswort. Und dieses Passwort müssen wir Ihnen zuschicken, heißt, Sie müssen sich zunächst mal bei uns melden, eintragen, dass Sie Interesse haben. Das geht so ein bisschen hin und her. Und für dies, also für alle, die interessiert sind, dieses Online-Angebot zu nutzen, die also einen Rechner mit Netzzugang haben und für die das jetzt irgendwie keine befremdliche Sache ist, die sollten sich auf diese zweite Liste auch nochmal eintragen. Und da werden drei Dinge gefragt, die wir brauchen, um sie dann sozusagen an den Haken zu nehmen, dass sie in das System reinkommen. Das ist einmal ihr Name, zum zweiten ihre Matrikelnummer und zum dritten ihre E-Mail-Adresse. Also wir schicken die Zugangsmöglichkeit Ihnen per E-Mail und Mail ist auch die Möglichkeit, wenn da irgendwas hakt oder so, mit uns wiederum Kontakt aufzunehmen. Also sozusagen die Kommunikation rund um dieses Netzangebot läuft per E-Mail. Deswegen brauchen wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Matrikelnummer wiederum ist die, sozusagen der Eingangsstecker für dieses Account-Verfahren. Das ist verknüpft mit der zentralen Studentendatenverwaltung. Das heißt, es wird sozusagen gecheckt, ob Sie auch wirklich eingeschrieben sind. Wenn das der Fall ist, dann kriegen Sie diesen Account. Also die Interessenten, Interessentinnen an dieser Netzangelegenheit, sofern Sie sich nicht beim letzten Mal schon eingeschrieben haben, in diese Liste eintragen und die ganz normale Teilnehmerliste bitte auch von all denen ausfüllen, die beim letzten Mal noch nicht da waren. Gebt das mal rum. Geht mal beide auf einmal durch. So, zu diesem E-Mail-Zugang. Eben kam ein Kommilitone mit der Frage, oder zu diesem Netzzugang, mit der Frage, wie das geht. Also, es handelt sich um eine Lernplattform dieser Hochschule, in die man sich da einloggen kann. Das heißt, das hat nichts mit meiner eigenen Homepage zu tun. Also nicht auf meiner Homepage irgendwie suchen, Institut, Professorinnen und Professoren Gehring und da dann gucken. Da gibt es auch ein paar Links und dergleichen. Aber das ist nicht der Einstieg in dieses Lernplattformangebot, sondern da gibt es eine eigene, längere URL, die hat was mit Dual Mode und zu tun. Die kriegen Sie auch geschickt. Also nicht probieren, irgendwie über meine Homepage in dieses System reinzukommen, das geht nicht. Sondern das ist ganz woanders angesiedelt und eher so eine Art zentrale Einheit. Wenn Sie Ihre Adresse da eingetragen haben, bekommen Sie eine Information und diese Information ist dann so klar, dass Sie einsteigen können. Jetzt gibt es, ja? Also ganz ohne E-Mail-Adresse geht es nicht, aber Sie können sich leicht eine besorgen. Es gibt ja so kostenlose E-Mail-Anbieter, ich bin jetzt nicht mehr ganz auf dem Stand, ob das alles noch kostenlos ist, aber früher war es zum Beispiel GMX oder so, da geht man übers normale Netz rein und sagt, ich hätte gerne hier so eine Adresse oder web.de oder was in der Art, dann kann man das definieren, wie man heißen möchte in Zukunft, und wenn die nicht belegt ist, die Adresse, kriegen Sie die. Also das ist sozusagen gebührenfrei im normalen Netz, gibt es viele, viele Anbieter, die ihr Geschäft damit machen, kostenlose E-Mail-Adressen anzubieten, die leben dann von der Werbung. Aber auf die Weise haben Sie, wenn Sie wollen, sozusagen in 10 Minuten eine E-Mail-Adresse. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, wir haben ja beim letzten Mal diese Liste schon rumgehen lassen und hatten, ich weiß nicht, so zwischen 40 und 50 Adressen und haben die auch ins System eingegeben. Und jetzt gibt es 5 Nummern oder Matrikelnummern, bei denen das irgendwie nicht funktioniert hat. Das System meldet uns zurück, die Leute sind nicht eingeschrieben. Was natürlich Unsinn ist, die sind eingeschrieben. Wir haben jetzt daraus geschlossen, dass das Erstsemester sind. Also Neueinschreibungen, die erst ganz kurz her sind, sodass die zentrale Datenverwaltung die noch nicht drin hat, sozusagen. Wir sind an dem Problem dran und haken da jetzt nach. Also es könnte sein, dass 5 Leute mit so einer Zweier-Matrikelnummer jetzt noch keinen Account geschickt bekommen haben, obwohl sie sich letztes Mal in die Liste eingetragen haben. Da gibt es irgendwie ein Sonderproblem. Also bitte um Geduld, wir kümmern uns. Ist denn schon mal jemand erfolgreich reingeraten? Klappt also.
Ja.
Da sind, wie Sie gesehen.
Es war ein bisschen schwierig, diese Ideennummer, dass man also diese obere von den beiden Nummern.
Das ist die Matrikelnummer. Steht
ach so. Ach so, dann können wir das nochmal.
Also steht irgendwo dann, wenn man weiterblättert, und bei Hilfe, und dann kommt irgendwann mal der Begriff Matrikelnummer.
Gut, dann das nochmal an alle. Da tauchen bei der Kennung, also bei der Frage, wer sind Sie, dürfen Sie hier rein, 2 auszufüllende Felder auf. Und die obere, da steht ID-Nummer. Diese ID-Nummer ist Ihre Matrikelnummer. Das steht offenbar nicht mehr so ausdrücklich da. Ich habe mir diese Seite des Systems noch nicht so genau angeguckt. Also da schreiben Sie Ihre Matrikelnummer rein, die Sie uns ja auch genannt haben. Also das ist sozusagen die Verbindung. Und drunter ist es irgendwas mit Passwort. Ja, Sie haben dann gesehen, wenn Sie schon drin waren, da gibt es eine Fülle rein alphabetisch sortierter Dateien. Ich habe jetzt beim Reingucken auch gemerkt, dass die zum Teil nicht hundertprozentig fehlerfrei abgetippt sind. Bemüht zu sagen, wir korrigieren das nach, aber wir haben das eingescannt oder per Hand erfasst. Also das ist so ein kleines, sehen Sie über einzelne kleine Fehler hinweg. In der zweiten Fassung, das hatte ich beim letzten Mal auch erklärt, die mittelfristig dazukommen wird, also die Word-Datei verschwindet nicht, die ist halt für Sie als Text geeignet zum Arbeiten. Dazu kommt dann, hier so beispielsweise, dazu kommt dann eine Audio-Reader-Datei, das ist dann sowas wie eine MP3-Datei, also Text-Ton verknüpft. Da verändert sich dann einiges. Sie haben denselben Text, aber verbunden, also anders visualisiert und verbunden mit Geräuschen, Tönen, Stimme und so weiter. Das ist sozusagen unser Experiment. Da können wir dann, habe ich ja schon angekündigt, zum Semesterende auch mal drüber diskutieren, ob Sie das jetzt Quatsch oder störend oder doch irgendwie ganz interessant oder wie auch immer fanden. Ich überlege jetzt, das ist noch nicht ganz geklärt, ob das klappen wird, aber als dritte Variante, wenn daran Interesse besteht, weil ich jetzt schon gefragt worden bin verschiedentlich, man könnte rein, technisch ist das glaube ich kein Problem, auch die Audiomitschnitte der gesprochenen Vorlesung mit auf diese Plattform setzen. Also Sie haben es ja gemerkt, ich baue hier immer so ein Mikro auf. Das ist jetzt so, dass die immer ausgeliehen sind, die Dinger jetzt, die Mitschnitte. Wenn Interesse besteht, kann man das natürlich auch machen. Die könnten Sie sich dann runterladen und entweder auch auf so ein MD-Ding ziehen, also auf einen digitalen Tonträger oder auf eine CD brennen. Also falls Interesse besteht, wäre das von Belang. Ich meine, ich will Sie jetzt nicht zuwerfen mit Material, was dann doch nicht so schrecklich interessiert. Mal Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, das wäre ganz brauchbar? Ja, okay, gut. Dann probieren wir das mal, das sind dann etwas längere Ladezeiten für Sie beim Runterholen, aber wenn es dann da ist, können Sie es halt irgendwie abspeichern und was auch immer. Nicht gerade in großem Stil weiterverkaufen, aber irgendwie verwenden. Gut. das ist jetzt, glaube ich, alles, was ich zum Technischen noch mal vorausschicken wollte. Ich erwähne nur noch die anderen sozusagen studientechnischen Besonderheiten dieser Vorlesung. Sie geht über zwei Semester, Zeittheorien 1, es folgt dann Zeittheorien 2 im Sommersemester. Sie bekommen hier, wenn Sie möchten, einen Teilnahmeschein. Dazu gibt es eine Klausur in der vorletzten Sitzung des Semesters. Und diejenigen, die eventuell Interesse hätten an einem qualifizierten Schein, da hatte ich letztes Mal gefragt, das waren auch einige, können einen solchen qualifizierten Schein, also Hausarbeit oder was Ähnliches im Bereich Zeit, zum Ende des Semesters hin dann sozusagen in den Semesterferien erwerben. Also wenn man sich so weit reinarbeitet ins Thema, mag es ja für die Philosophie, Haupt- und Nebenfachleute auch interessant sein, dass es halt nicht nur eine Vorlesung ist, sondern man auch einen Schein damit verknüpfen kann. So, das war's in formaler Hinsicht. Gibt es da so akute Fragen noch? Gut, also unterwegs, wir können das auch, wenn was wäre, auch ein Problem im Netz oder irgendwie was ärgerlich wäre oder so, können Sie ruhig anfangs der Vorlesung dann jeweils sagen. Jetzt nochmal zum Inhaltlichen. Da hatten wir uns beim letzten Mal sozusagen überblickshaft bestimmte Grundschwierigkeiten klargemacht, die entstehen, wenn man die Frage nach der Zeit stellt und wenn man versucht, den Gegenstand Zeit, also philosophisch richtig zu fassen. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz, das mache ich auch in Zukunft so, dass ich am Anfang jeder Vorlesung nochmal knapp wiederhole, wovon beim letzten Mal die Rede war. Knapp und in etwas anderen Worten, das ist dann vielleicht auch für die, die da waren, interessant. Ich hatte da ganz grob gruppiert, etwas bildhaft, drei unterschiedliche mögliche Herangehensweisen an den Gegenstand Zeit oder an das Thema, an das Problem Zeit. Man kann erstens die Zeitmuster einer Kultur oder einer historischen Epoche, zum Beispiel soziologisch oder kulturhistorisch oder vielleicht technikhistorisch, wie ein Objekt von außen studieren. Man kann dort beispielsweise dann lineare oder zyklische Zeitmodelle wirksam sehen in bestimmten Epochen oder Regionen oder irgendwie anders Beschreibungen sozusagen des Objekts Zeit in einem bestimmten Feld vornehmen. Was dann aber unklar bleibt, ist, von woher spricht man eigentlich selbst, wenn man solche objektiven Beschreibungen durchführt. Ist die Zeit wirklich eine Art Gegenstand, den ich quasi als Zeitwissenschaftlerin oder Zeitwissenschaftler vor mich hinstellen und von außen betrachten kann? Ist sie ein Gegenstand, der wie eine Art, sagen wir mal, plastischer Stoff, mal eher so und mal eher so geformt ist, sich der Welt aber quasi so ja, wie eine bestimmte Sorte von Dimension oder Materie auferlegt und die zeitliche Ordnung sozusagen nachträglich schafft, eine zeitliche Ordnung der Dinge, die man dann sozusagen subtrahieren kann und von außen betrachten. An diesem Punkt war eine erste Einsicht der letzten Vorlesung, das kann man zwar machen, aber letztlich kann ein solcher objektiver Zeitbegriff das Phänomen nicht wirklich fassen. Die Sache bleibt nur zum Teil angesprochen, wenn man sich sozusagen herauszieht und die Zeit in dieser objektivierenden Weise ja, vor sich hinstellt und verkürzt. Zeit ist nämlich kein Gegenstand, den man über Kulturgrenzen oder historische Grenzen hinweg einfach isoliert herausnehmen könnte. Es gibt keine Zeitnatur, die erstmal da ist und dann nur noch verschiedene Formen annimmt. Und es gibt auch kein objektives Zeitmaß. Ich hatte das am Beispiel verschiedener sozusagen Maßanhaltspunkte in der Natur oder an bestimmten Geräten deutlich gemacht. Man kann Zeit auf diverse Weise darstellen, aber um was es sich da handelt, wird durch keine Art der Zeitmessung in irgendeiner Weise sozusagen klarer. Es ist verwirrend genug, aber wenn man diese objektivierende Perspektive durchspielt, kommt man letztlich zu dem Ergebnis, man kann philosophisch gesehen die Zeit nur in der Zeit bestimmen. Das heißt, ohne einen neutralen Außenstandpunkt einnehmen zu können. Und man kann nicht die Zeiterfahrung einer Epoche von der Dingerfahrung dieser Epoche überhaupt von der Wirklichkeitswelt dieser Epoche ablösen. Man hat sozusagen immer das Ganze. Und das Ganze ist nur perspektivisch zugänglich. Das heißt, die Zeitstrukturen sind wirklichkeitsrelativ. Und indem sie das sind, haben wir das Problem, dass der Blick des Kulturhistorikers oder des Soziologen im Grunde ja, in eine ganze vergangene Wirklichkeit reinschlüpfen können müsste, um diese Dimension der Zeit zu erschließen. Und dann wäre das mit der Außenperspektive futsch. Also man müsste sozusagen einsteigen können in die Welt, in der bestimmte temporale Phänomene zu Hause sind. Damit waren wir dann bei der zweiten Möglichkeit, also wiederum sehr grob erstmal eingefasst, an das Thema Zeit heranzugehen. Wenn man das zu Ende denkt mit diesen ja, an eine gesamte Wirklichkeitserfahrung verbundenen dimensioniert sein von Zeit, dann muss man im Grunde konsequent sagen, und so kann man, diese Perspektive kann man auch einnehmen, Zeitmuster fangen doch immer generell bei der subjektiven Zeitwahrnehmung des Einzelnen an zu entstehen. Und auch diese Perspektive ist sozusagen nicht ganz neu, sondern aus dieser Perspektive gibt es eine lange und faszinierende Tradition von Texten, die das Zeitproblem behandeln. Zeit ist aus dieser Sicht ein reines Innerlichkeitsphänomen. Es beginnt bei der wahrscheinlich subjektivsten Dimension überhaupt, nämlich bei der Erinnerung. Also bei den Sedimenten meiner einen und im Grunde singulären Erfahrungsgeschichte, die nur in bestimmten Teilen möglicherweise überhaupt vergleichbar ist mit der Geschichte eines anderen, selbst wenn er mein Zeitgenosse ist, der aber sozusagen ganz spezifisch anderes erinnert. Diesen Gedanken, die Zeit beginnt bei der Erinnerung, also bei den Sedimenten meiner eigenen und einzigen Erfahrungsgeschichte, kann man noch radikalisieren. Vielleicht beginnt die Zeit bei einer noch subjektiveren Dimension, also nicht meine Erinnerung, sondern vielleicht sogar bei meinem Traum. Diesen Gedanken hat Sigmund Freud, Anfang des Jahrhunderts oder um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, konsequent zu Ende gedacht. Und wer sich da näher mit befasst hat, weiß, dass er die Psychoanalyse regelrecht als eine ja eben nicht nur Erinnerungswissenschaft, sondern auch Traumwissenschaft konzipiert. Denn nach Freud bewahren noch gerade die Träume ein Stück intimer Lebensgeschichte und die Zeiterfahrung beginnt im Grunde genau hier, dort wo der Erinnerung entzogen bestimmte Dinge erinnert werden, die sich sozusagen indirekt im Traum oder unwillkürlich in kleinen Fehlleistungen oder Absonderlichkeiten im Verhalten und dergleichen zeigen. Also nochmal tiefer gelegt die Vorstellung von einer Art ja, Körpergedächtnis, das unserem Bewusstseinshorizont der Erinnerung nochmal vorausliegt. Und da beginnt nach Freud die Zeit, denn es ist klar, also die Kindheit ist eine ganz komische Dimension, wenn sie gleichzeitig mitspricht sozusagen in dem, was ich heute tue. Also in dieser Lebensgeschichte steckt eine ganz eigene Dimensioniertheit ja, meiner Biografie dann drin, wenn ich überlege, dass unter Umständen traumatische Ereignisse ganz früh aus der Kindheit mit präsent sind in meinem Leben. Also es ist eine Art zeitlicher Kurzschluss auf dieser Ebene. Also Sie sehen, man kann auch diese Genese der Zeit sozusagen im innersten Erfahrung sehr weit und sehr radikal tief hinein verlegen in unser persönliches So-Sein. Aus dieser radikal inneren Perspektive könnte man sagen, mit den Strukturen einer inneren Welt, die sich dann mehr oder weniger erfolgreich nach außen projizieren kann und im Äußeren ihren Halt, ihre Objekte und ihre spezifischen intersubjektiven Realitäten konstruiert, erst dadurch entsteht die Zeit. Und Zeitphänomene lassen sich dann auch genau nur so herum sozusagen objektivieren oder mehr oder weniger gut erforschen, nämlich auf dem Wege der Interpretation. Man muss herankommen, man muss verstehen, wo das sozusagen herkommt. Man müsste also letztlich tendenziell von innen her durch, vorhin habe ich dieses Bild des Hineinschlüpfens in eine andere Kultur, also vielleicht des Hineinschlüpfens in einen Erfahrungshorizont, sich annähern an diese subjektiven Entstehungsherde von Temporalität. Bei diesem Modell wäre natürlich klar, von Objektivierung, sozusagen im naturwissenschaftlichen Sinne oder dergleichen, kann man da nur sehr begrenzt reden, denn bei diesem Verstehen des je Einzelnen ist quasi eingebaut, dass das nur als Annäherungsbewegung gelingen kann. Letztlich also wäre die Vorstellung von Zeit, die zu dieser Innenperspektive gehört, diejenige, dass ich mich dem Zeitphänomen nur annähere, verstehend, interpretierend und letztlich die temporale Dimension sozusagen wild ist, radikal subjektiv, radikal einzeln und überraschend. Und ob sie dabei dem Willen des Einzelnen irgendwie zugänglich ist oder nicht, wäre eine Frage, die man auch jedenfalls in erfahrungsphilosophischen Begriffen diskutieren müsste. Also auch das ist eine Weiterung, die Frage des Zusammenhangs von Willen, Willensfreiheit und dieser ja sozusagen individuellen Zeiterfahrung. Man kann sich ja vorstellen, dass man da sozusagen Zugriff drauf hat mit dem eigenen Willen. Ganze Welt von Zeittheorien bedient sich dieser Perspektive, aber auch das war eine Einsicht aus der letzten Woche, auch diese Perspektive wirft Probleme auf. Wäre Zeit einfach radikal relativ und ein je individuelles Ereignis, dann würde man aus dieser Sicht im Grunde überhaupt keine soziale Wirklichkeit von Zeit, die Macht, die historische Macht bestimmter Zeitmuster oder kultureller Zeitmuster, die Dichte von Zeitstrukturen oder dergleichen erklären können. Die technischen Errungenschaften und die Frage der Messkunst, wie sie hineinspielt, wäre im Grunde nachrangig und würde zum Zeitphänomen selbst gar nicht hinzugehören, das, wenn es immer aus unserer Erfahrung quillt.
Ich habe eine Frage. Könnte man nicht das Problem mit der Zeit auch allgemeinern auf Raum, also mir kommt vieles, was Sie sagen, auch auf den Raum anwendbar vor. Wir leben im Raum, wir machen uns Gedanken darüber, wir messen es, aber wenn jemand gefragt wird, was ist eigentlich Raum, dann wird es eben genauso schwierig.
Ja. Das ist sehr verwandt. Das hilft uns jetzt mit der Frage nach der Zeit nicht weiter, aber die Komplikationen steigern sich, wenn man überlegt, dass man auch den Raum natürlich nicht in irgendwie objektiverer Weise oder anderer Weise prinzipiell sozusagen zur Hand hat, um mit Zeitphänomenen angemessen umzugehen.
Ja, was Sie gerade sagten, über Träumen, nicht? Man träumt über Räume, ja. Über Orte, ja. Und so etwas. Ja, also ist sehr verwandt oder allgemeiner Wahl.
Da gibt es eine analoge, sagen wir mal, Paradoxie um Raumphänomene wie auch um Zeitphänomene. Man kann es in ähnlicher Weise durchspielen und es gibt auch eine ganze Menge, also philosophische Ansätze bezogen auf Räumlichkeit, die so phänomenologisch vorgehen, die also sozusagen diesen Leibraum, diesen je eigenen, einzelnen, erfahrungsgebundenen Raum, irgendwelchen also geometrischen oder mathematisch objektivierten Räumen entgegensetzen.
Aber kann man das Zeitphänomen ohne das Raumphänomen überhaupt untersuchen?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich würde erstmal sagen, nein. Aber wir können auch nicht alle Probleme auf einmal lösen. Also
ja,
wir können.
Das gibt es ja nur im Raum. Also nur durch die Veränderung im Raum wird uns Zeit bewusst.
Das ist eine offene Frage. Also die Frage könnte man mal zurückstellen. Zeit und Raum hängen irgendwie zusammen. Wie überhaupt Zeit eigentlich mit allem in der Welt zusammenhängt. Auch Zeit und Sprache. Komme ich heute drauf, wie auch immer. Also man kann das ganze Problem nicht so weit raus isolieren, dass wir nicht doch immer noch Verbindungen zu anderen philosophischen Großthemen haben. Aber pragmatisch würde ich vorschlagen, bewahren wir die Frage auf, kommen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt nochmal drauf zurück. Also was sich anbietet, ist zum Beispiel Kant oder andere Autoren, die es sehr prominent verschaltet haben miteinander, die Zeit- und die Raumfrage. Kann ich jetzt leider nicht erschöpfend beantworten, das ist sozusagen jetzt erstmal eine Vertröstung. Jedenfalls können wir notieren, diese Innerlichkeitsperspektive hat viel für sich. Sie steht auch in einem schroffen Gegensatz zu dieser Außenperspektive, aber sie hat ihre Form von Verkürzungen in sich. Sie ist also im Grunde auch ratlos, was die Verflechtungszusammenhänge, wenn man jetzt mal das Bild von innen und außen angeht, zwischen diesen verschiedenen Zugangsweisen angeht. Das heißt, dritte Herangehensweise, das ist natürlich überhaupt keine homogene Gruppe, das ist sozusagen nur eine bestimmte Problemschärfe, die da Autoren oder philosophische Modelle verbindet, Herangehensweisen von dem Typ, dass sie sich dieser Spannung zwischen Innen- und Außenperspektive, also zwischen objektivierenden und subjektivierenden oder subjektbezogen, subjektivierungsbezogenen Zeitmodellen stellen, Zeitphänomenen stellen. Also Herangehensweisen, das wäre diese dritte Gruppe, die zwischen einerseits der äußeren Realität, der Form Zeit und andererseits der Erfahrungsbindung oder der Subjektivität oder sagen wir besser der radikalen Relativität der Zeit sozusagen gleichzeitig versuchen ins Auge zu blicken und gerecht zu werden. Ich hatte da drei aktuelle Ansätze Ihnen kurz vorgestellt, einfach nur um mal zu zeigen, wie könnte sowas aussehen. Das habe ich nicht vertieft, werde ich auch nicht vertiefen. Ich erwähne es kurz nochmal, es waren also drei nicht unvereinbare, aber verschiedene Anläufe, die dieses Paradigma Zeit als Spannungsphänomen verfolgen. Der erste Vorschlag war der von Hans Blumenberg, die Differenz, also von vornherein das Zeitproblem von einer Differenz herzudenken. Und zwar der Differenz zwischen einerseits der Lebenszeit, das was erzählbar ist und in einem individuellen Erfahrungsraum untergebracht ist, zu diesem gehört, und andererseits der Weltzeit, also eine wie immer dimensionierte Zeit des Ganzen, Zeit aller, der Welt, des Kosmos. In der europäischen Tradition steht seit der griechischen Antike, das ist die These, die Blumenberg mit diesem Angebot, da zwei Dimensionen zu unterscheiden, verbindet. In der europäischen Tradition besteht nämlich zwischen der lebenszeitlichen, durch den eigenen Tod begrenzten Perspektive und der weltzeitlichen, also umfassenden, geschichtszeitlichen Perspektive, in der ich mit meinem endlichen Leben quasi noch einmal mehr oder weniger gut eingebettet bin, eine Kluft. Seine These ist, diese beiden Dimensionen sind beide relevant, aber es besteht permanent ein Problem der Übersetzbarkeit der einen Perspektive in die andere. Und Blumenbergs These, die Geschichte der Zeitmodelle Europas seit den Griechen, lässt sich deuten als eine Geschichte von Versuchen, Lebenszeit und Weltzeit schlüssig zusammenzubringen, gedanklich und praktisch. Sie also konvergieren zu lassen. Ich hatte einige dieser Modelle, die Blumenberg dann auch ausmacht, er belegt das auch materialreich genannt, also beispielsweise die Figur des Endes der Geschichte, sei es durch Apokalypse oder Weltgericht oder Revolution. Dann die Idee, es könne im Inneren der Geschichte irgendwie eine Art Konvergenzzone erreicht werden, zum Beispiel durch Fortschritt der Menschheit, durch Vergeistigung, durch den Weltgeist oder wie auch immer, der dann die individuelle Perspektive in sich aufhebt, oder auch durch eine Arbeit des fortgesetzten Verstehens und des Verständigens. Oder auch noch so eine Variante der Konvergenz von Lebenszeit und Weltzeit, sozusagen durch ein Stillstellen der lebenszeitlichen Perspektive. Deswegen, weil man meint, die Vernunftnatur der Zeit endgültig erkannt zu haben. Und das heißt, im Wege der Vernunft uns im Grunde von der subjektiven Perspektive vollständig befreien zu können. Sodass wir richtig verstanden, sozusagen nur noch die objektive Zeit haben und der ganze Rest ist sowas psychologisch Nachrangiges oder wie auch immer. Diese Tradition ist eine sehr wirkmächtige gewesen in Europa. Es ist die Tradition des Rationalismus, stark untermauert von naturwissenschaftlichen Evidenzen. Also die Weltzeit zählt und die subjektive Perspektive ist so ein Fragezeichen. Die Lebenszeit muss sich da irgendwie drin wiederfinden. Für diese Perspektive steht auch der Großmeister der philosophischen Aufklärung, nämlich Immanuel Kant. Auf diesen Modellfächer, den Blumberg da entfaltet, werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Das diente beim letzten Mal einfach als Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie man herangehen kann an die Problematik. Und ein zweiter Ansatz, den hatte ich kürzer nur erwähnt, wäre auch sozusagen ein Beispiel. Auch der Soziologe Niklas Luhmann rekonstruiert die Geschichte der europäischen Zeitmuster so, dass die Spannung zwischen der Innen- und Außenperspektive sozusagen vorkommt. Bei ihm ist es so, dass er die Geschichte der Zeitwirklichkeiten als sukzessives, also als allmähliches nach vorn treten der Kategorie des Neuen interpretiert. Da lautet die These im Zuge der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft, fragen Sie mich nicht, was es ist, anderes Thema. Im Zuge der Moderne oder der Modernisierung, könnten wir vielleicht auch sagen, wird die Kategorie des Neuen immer bestimmender, und zwar sowohl für die subjektiven Horizonte als auch ja, für die Objektivierungsstrategien und auch für die Naturvorstellung, Stichwort Evolution und so weiter, Europas. Die Moderne, so Luhmann, trennt Vergangenheit und Zukunft in zunehmendem Maße von der Gegenwart ab. Und die Moderne kultiviert die Grenze der Gegenwart hin zum Unbekannten. Also sie konzentriert sich sozusagen ganz auf eine Zeitwahrnehmung an der Schwelle zur Zukunft. Sie sieht sich selbst an der Schwelle zur Zukunft. Und zwar einer zunehmend sozusagen radikal unfestgelegt aufgefassten Zukunft. Also nicht einer Zukunft, für die schon die Geschichte sozusagen die Muster gebahnt hat, sondern einer radikal offenen. Das ist nach Luhmann ungefähr der Stand, wo wir stehen. Und Luhmanns zeitphilosophisches Interesse gilt konsequenterweise, wenn er das untersucht, namentlich der Art und Weise, wie in der moderne Gegenwart funktioniert. Sowohl im gesellschaftlichen Maßstab als auch in der Kommunikation, der lokalen Kommunikation sozusagen. Die Gegenwartserfahrung, Luhmann definiert die als Erwartung, ist also unter diesen modernen Vorzeichen ein ganz spezielles und sehr interessantes Forschungsfeld. Ich komme auf diesen Ansatz wahrscheinlich im Sommersemester noch mal ausführlicher zurück. Das lasse ich also jetzt da auch bei so einer Andeutung bewenden. Und der dritte Punkt, das war ein Ansatz, den ich auch nur kurz angerissen hatte. Es war wahrscheinlich unschwer zu sehen, dass ich selbst jetzt zunächst mal für diese Vorlesung diesen Ansatz, also für diesen plädiere, ohne dass er irgendwie unvereinbar wäre mit den anderen beiden. Nämlich, ich habe dafür plädiert, im Namen dieser Spannung von innen und außen den Versuch zu wagen, die Vorstellung von einer Einheit des Phänomens Zeit vorerst aufzugeben. Blumberg hatte das auch getan, indem er schon mal eine Differenz ansetzt. Es könnte aber ja noch komplizierter sein. Es muss ja, vielleicht sind es gar nicht nur Lebenszeit und Weltzeit, sondern sozusagen noch fragmentarischere Dimensionen, aus denen das Zeitphänomen sozusagen, das wir so im Singular ansprechen, besteht, wenn wir es genauer untersuchen. Das heißt, möglicherweise ist die Zeit nicht nur, weil wir zu wenig über sie wissen, sondern ihrem Wesen nach plural und gar nicht als Ganzes zu haben. Es sind Autoren wie der Phänomenologe Edmund Husserl oder auch Nietzsche, die diese Sichtweise auf Zeit stützen. Auf die kommen wir auch noch mal. Ich will also mit dieser vagen These nicht sagen, dass es keine Zeit gäbe oder dass es sich bei der Frage nach der Zeit um ein Scheinproblem handelt. Ich möchte nur dafür plädieren, dass es sich lohnen könnte, die Zeit also die Entstehung und das Funktionieren zeitlicher Wirklichkeiten als eine in sich verstreute, also in sich vieldimensionale Angelegenheit zu betrachten. Wenn ich in Zukunft also das Singularwort verwende, denken Sie diesen, ich hatte gesagt, Facettenblick mit. Wir können nicht überall zugleich sein und wir können es möglicherweise auch nicht bruchlos fassen, wovon die Rede sein sollte. So, das war jetzt doch nochmal eine lange Rekonstruktion dessen, was beim letzten Mal der Fall war. Ich steige jetzt ein in eine Perspektive, Facettenauge, Stichwort, die Frage aufnimmt, die lauten könnte, gibt es so etwas wie einen Anfang der Zeit, einen europäischen, also eine Anfangszone der Zeit? Das ist jetzt sozusagen ein bisschen eine sozusagen probehalber gestellte Frage, worum es gehen soll. Ich möchte gleichsam mit einem Riesenschritt einmal versuchen, an den Rand der uns überhaupt möglichen historischen Rückfrage in puncto Zeitstrukturen zu gehen. Wie weit können wir zurückfragen, worauf stoßen wir, wenn wir sozusagen die Vorgeschichte unserer gegenwärtigen Zeitmuster befragen? Kurzer Zwischengedanke, ich hatte ja das Problem, Stichwort Vorgeschichte, schon angesprochen, dass natürlich ein gewisser Widerspruch darin liegt, eine Vorlesung über Zeit chronologisch anzulegen. Wir würden dann ja schon wieder eine feste Zeitordnung unterstellen, wo doch gerade unter anderem die chronologische Ordnung das ist, was wir untersuchen wollen. Wir können die chronologische Ordnung der Dinge also nicht mehr als selbstverständlich voraussetzen, sondern müssen die Chronologie, also die Uhrenzeit, sozusagen in Anführungsstrichen setzen. Sie wird verwendet, das ist unbestreitbar, aber im chronologischen Schema steckt in keiner Weise so etwas wie das Wesen der Sache. Das Schema ist überdies brüchig. Die objektiven Zeitmaße der Uhren werfen in sich Widersprüche auf, bis zur Relativitätstheorie und so weiter, haben die Naturwissenschaften damit immer noch zu tun. Also die Chronologie setzen wir zunächst mal in Anführungszeichen. Dennoch erkläre ich jetzt sozusagen mein Verfahren, dennoch schlage ich vor, nach so etwas wie Anfängen zu fragen. Denn es würde wenig helfen, wenn wir die Chronologie jetzt in Anführungszeichen setzen wollen, gleich die ganze Dimension der Geschichte für irrelevant zu erklären. Ich mache also, wenn ich jetzt historisch rückfrage, Vorgeschichte unserer Zeitmodelle, einen Rückgriff auf eine Dimension von Geschichte. Gleichzeitig steckt darin die These, dass wir, wenn wir die Chronologie subtrahieren, dennoch so etwas wie Geschichte, Geschichtshaftigkeit unserer Welt zurückbehalten. Also ich meine mit Geschichte jetzt nicht chronologisch, fangen wir ganz vorne an, sondern die Rückfrage von innen, was ist der äußerste Rand dessen, was wir uns ja an Vorgeschichte, an temporaler Ferne unserer eigenen Zeitvorstellung vorstellen können. Wir wissen, wenn wir so vorgehen, also ohne den Messstrahl der Chronologie, einer ernst genommenen, einer natürlich genommenen Chronologie, wir wissen dann vielleicht nicht mehr so ganz genau, was Geschichte wohl eigentlich ist, wenn wir sie so befragen. Und wir wissen auch nicht mehr ganz genau, wie sie sich strukturiert. Aber wie gesagt, es wäre Unsinn für meine Begriffe, die historische Dimension selbst völlig über Bord zu werfen, also den tiefen Raum einer historischen Herkunft zu leugnen. Das heißt, wir können das Thema Zeit historisch untersuchen, auch wenn wir die Chronologie in Anführungsstrichen setzen. Ich sage das und Sie merken, das ist eine Behauptung, die ich jetzt sozusagen meinerseits nicht noch einmal beweisen kann. Es ist sowas wie eine Überzeugung, dass es Geschichte gibt und nicht viel mehr nicht. Und dass Geschichte der Umraum ist, der sozusagen die Sondergeschichte der Uhrenzeit in sich aufnimmt. Es ist eine Art Glaubensartikel und ich mache da so ausdrücklich darauf aufmerksam, weil ich denke, dass das tatsächlich einer der Punkte ist, der für die europäische Denktradition unverzichtbar ist. Ob das gut ist oder schlecht, ist eine zweite Frage. Aber es gibt für die Philosophie, da merken Sie auch sozusagen den Außenrand unserer Disziplin, Es gibt die Dimension des Historischen. Und die Zeit, das Thema Zeit, muss irgendwie auch historisch geworden und verflochten sein. Und wir befinden uns, wenn wir sagen, man kann die Zeit nur in der Zeit studieren, in einer Dimension von Historizität. Sehr schwer zu sagen, was das eigentlich für eine Dimension ist, wenn wir nicht mehr die Chronologie sozusagen als Lineal, als Messlatte, die uns definiert, was das Historische ist, dabei haben. Aber wir können auf der anderen Seite nicht auf Geschichte verzichten, beziehungsweise es gibt da ein Mehr, das zu unseren Denkmöglichkeiten gehört. Also, das war ein kleiner Exkurs zu der Erklärung, warum komme ich jetzt, obwohl ich sage, Chronologie können wir nicht mehr so naiv anwenden, doch zunächst mal zum Anfang dieser Vorlesung auf eine Frage, eine Rückfrage nach Anfängen. In diesem Sinne ist die Bewegung der Rückfrage eine europäische Grundannahme, eine Art Wasserzeichen unserer Denkwirklichkeit und wir finden uns damit ab. Und in diesem Sinne schlage ich dann vor, schreiten wir in Sachen Zeittheorie versuchsweise diese historisch gedacht äußersten Ränder für uns einmal ab. Wie sehen diese Ränder aus? Ich verwende da schon Plural, also wie sieht der Rand aus? Ich denke, es ist, da wir mit dem Innen- und Außenbild jetzt gearbeitet haben, gar nicht schlecht bei diesem Dilemma und bei diesem Bild von dem einerseits Blick von außen nach innen, andererseits Blick von innen nach außen zu bleiben. Wenn wir das in der historischen Rückfrage wenden, wir sind jetzt gerade im 21. Jahrhundert und fragen zurück auf die, was weiß ich, die klassische Moderne im 20. Jahrhundert, dann kommen wir noch weiter zurück, Entstehung der Naturwissenschaften und so weiter. So können wir die entferntesten Regionen der europäischen Überlieferung durch zwei Eigennamen benennen, nämlich Ägypten und Griechenland. Das sind zwei geografische Namen. Es sind aber auch Namen für zwei historische Überlieferungsbestände, die zu unserer Vorgeschichte gehören. Möglicherweise gehört noch ganz viel anderes, aber das sind sozusagen ganz mächtige, wuchtige Überlieferungsbestände. Beide sind uns einerseits fremd und andererseits vertraut. Aber es kennzeichnet sie eine ganz wichtige Differenz. Die ägyptische Schrift und damit sozusagen das überlieferungstragende Element, also das auch für unsere Vorstellungen entscheidende Element der vergangenen Kultur, war uns unzugänglich. Für die europäische Tradition ist Ägypten über Jahrhunderte und Jahrhunderte eine vergleichsweise stumme Epoche gewesen. Geradezu auch als solche sozusagen mythenbildend gewesen. Das ist das klassische Geheimnis, ist die Pyramide. Also Ägypten war eine stumme Epoche, eine Epoche von rätselhaften Monumenten, über die man etwas wissen konnte, aber eben zunächst mal nur, indem man Ruinen betrachtete, die sozusagen nicht sprachen. Man sah da zwar Zeichen, aber es blieb sozusagen die Aura des einerseits vorgeschichtshaften, aber andererseits genuin geheimnisvollen. Und es lag schlicht daran, die Sprache war uns verloren, beziehungsweise unbekannt. Erst im Jahre 1822 wurde der Stein von Raschid, der sogenannte Rosetta-Stein, entziffert. Und erst seitdem beginnt die ägyptische Kultur ihren Charakter eines vollständigen Rätsels zu verlieren. Etwas vorsichtiger ausgedrückt, die ägyptische Kultur als Schriftkultur ist uns erst seit weniger als 200 Jahren und nur, das ist auch sehr wichtig, nur durch wissenschaftliche Forschung anschlussfähig geworden, lesbar geworden sozusagen. Das heißt, es gibt nur in einem sehr eingeschränkten Sinne und jetzt eigentlich auch nur durch Expertenwissen vermittelt, die Möglichkeit, was die ägyptische Vorgeschichte angeht, ich sage jetzt mal, zu erinnern, im Sinne einer eigenen Geschichte. Ganz anders verhält es sich mit der altgriechischen Tradition. Von dem Moment an, wo uns aus ihr schriftliche Zeugnisse vorliegen. Denn die griechische Sprache, die griechische Mythologie, Literatur, Wissenschaft gehört zum unmittelbaren Geäder sozusagen, zum Bauplan der schriftsprachlichen europäischen Gedächtniskultur. Um noch einmal dieses Bild von innen und außen zu bemühen, wir können das Griechische, die griechische Epoche sozusagen von innen her erinnern. Wir können Griechenland qua schriftlicher Überlieferung als beredte Epoche empfinden. Vorsichtiger gesprochen, die griechische Epoche scheint uns beredt. Wie nah oder fern uns das ist, ist eine zweite Frage. Aber die Praktik des Lesens haben wir immer und kontinuierlich auf die griechische Vorgeschichte all dessen, was danach kam, angewendet. Das lateinisch sprechende Rom und die lateinisch überformten romanischen wie germanischen Sprachen haben diesen inneren Sinn für die griechische Welt bewahrt. Soweit also vieles entfernt sein mag, Homer, Platon, Aristoteles und so weiter, sprechen zu uns. Wir erinnern sie also völlig anders, als wir mühsam und radikal nachträglich uns der ägyptischen Überlieferung zuwenden. Soll heißen, die Zeitvorstellungen der Ägypter sind so etwas wie ein Außenrand unserer europäischen Perspektive. Wir können sie erschließen, vielleicht aber dann mit ethnologischen Mitteln, und wir betrachten sie in dieser objektivierenden Art und Weise mit Mühe von außen. Wir können dann, wenn wir diese Perspektive verlängern, vielleicht auch von dieser ägyptischen Modellierung von Zeit dann wiederum irgendwie auch auf uns zurückschließen. Aber es ist der Umweg sozusagen über einen Blick auf etwas Fremdes. Die Zeitvorstellung der Griechen kann man natürlich auch so von außen versuchen anzugucken, aber hier haben wir auch so etwas wie eine Verflechtung mit unseren eigenen Dimensionierungen vor uns. Wir haben eine Innenperspektive zur Verfügung. Also Zeugnisse, die, was immer das heißt, zu unserer geschichtlichen Wirklichkeit gehören und uns daher näher scheinen. Konkret meine ich die, also mit diesen Dokumenten, die, obwohl ganz weit weg, doch schon zu unserer geschichtlichen Wirklichkeit gehören. Konkret meine ich die allerältesten Dokumente des philosophischen Zeitdenkens überhaupt, nämlich die Fragmente der sogenannten Vorsokratiker, vorsokratischen Autoren. Wenn Sie die philosophische Wissenschaft betrachten, sehen Sie, dass die Vorsokratiker sozusagen die letzte Station sind, an die man mit hermeneutischen Mitteln sich zurückfragen kann. Also die allerersten, ältesten Fragmente. Das ist Resultat dieses Umgangs mit solchen Texten als Teil unserer eigenen Geschichte. Diese Art von sozusagen hermeneutischer Rückfrage Richtung, sagen wir mal, Hieroglyphenüberlieferung oder dergleichen gibt es gar nicht und ist auch nie so durchkultiviert worden.
Wenn Sie hier sagen, meinen Sie die abendländische Anschauung? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Kopten in Ägypten durchaus Kontinuität haben, denn dieses Koptisch ist ja irgendwie verwandt mit dem altägyptischen, also ist nicht arabisch.
Es gibt, wenn man genau hinguckt und so, da einiges an Verästelung. Wenn ich jetzt wir sage, das ist eine wichtige Frage, dann ist das ein sehr kleines und reduziertes Wir. Das ist weder die Menschheit, ich würde auch noch nicht mal sagen Europa. Ich würde jetzt wirklich sagen, nicht Wissenschaft, sondern unsere sozusagen Kleinkultur in der Philosophie, die allerdings eine bestimmte Generalität des Blicks, also sozusagen kultiviert hat über 2 oder mehr tausend Jahre hinweg, die für die anderen Disziplinen und für eine bestimmte Vernunfttradition natürlich entscheidend ist. Aber es ist im Prinzip ein sehr stark sozusagen eurozentrischer und logozentrischer und so weiter Blick, wenn ich jetzt hier sage. Also wir können ruhig provisorisch einfach nur sagen, wehe im Hörsaal. Die Fragmente der Vorsokratiker sind neben den griechischen Mythen als erste theoretische Texte, so werden sie aufgenommen, das wäre auch eine lange Diskussion wert, inwiefern ist das Theorie und das andere Mythos. Diese Fragmente sind für das europäische Denken, für die europäische philosophische Blickweise so etwas wie Stiftungsurkunden. Sie sind der Innenrand unserer Zeitkultur. Sie wären im Gegensatz etwa zu Ägypten so etwas wie der Anfang einer Geschichte unserer eigenen, sehr fragwürdiges Wort, was da eigen heißt, unserer eigenen Zeitvorstellung und unserer eigenen, das heißt sozusagen bis heute fortgesetzten zeittheoretischen Reflexionen auf das Phänomen Zeit. Das ist jetzt nicht nur so dahingesprochen, Sie können das tatsächlich untersuchen oder feststellen, wenn Sie sich ansehen, was so prononcierte und radikale, auch sag mal, historisch arbeitend, also historisch belesen und kennerische Autoren wie etwa Heidegger oder Nietzsche tun. Sie arbeiten sich zurück bis zu dieser Zone, dieser ganz heiklen einzelnen Sätze, Satz des Anaximander beispielsweise, in denen sowas wie eine erste Anfänglichkeit von Reflexionskultur auf das Zeitproblem in einem ja, rationalen Stil zu erkennen ist. Auf den Satz des Anaximander werden wir auch kommen. Ich will diesen Außenrand des Zeitdenkens genau in diesem Sinne wie eine Verkreuzung über die Grenze des Erinnerbaren hinweg mit Hilfe von zwei Texten zeigen. Vielleicht kann man da nochmal wieder so ein Bild machen. Also was ich jetzt versuche zu beschreiben, nehmen wir mal hier unseren Hörsaal irgendwo im Orbit an diesem Punkt an, dann wäre die Art der historischen Rückfrage aus der Außenperspektive eine, die sozusagen anfängliches für das europäische Zeitdenken hier bei dieser ägyptischen Kultur beschreiben kann, aber sozusagen als das, was wir nicht mehr sind, das, was jenseits unseres Horizonts liegt. Und dann heißt also ethnologische objektivierte Strategien sind das Einzige, was bleiben. Wir wissen natürlich, das hat irgendwie was mit dem, was wir als Innenperspektive kennen, zu tun, aber es bleibt hier nur diese Herangehensweise. Und gleichzeitig könnte man den Rand sozusagen von innen betasten und hätte eine zweite Linie und hätte da die griechische Schrifttradition mit ihren ersten Originalfragmenten philosophischer Art, sagen wir mal, zeitphilosophischer Art. Und diese beiden Grenzen, auf die wir dann stoßen, sind nicht deckungsgleich. Es ist nicht dieselbe, auf die wir von zwei Seiten stoßen. Sondern wir haben einmal sozusagen einen Rand, der sich von außen beschreiben lässt, und einen zweiten Rand, der als Innenhorizont unüberbietbar oder unhinterfragbar ist. Was ich jetzt vorschlagen wollte, war, zwei exemplarische Zugänge zu wählen, und zwar genau in diesem Stil. Einmal heute eine Bewegung sozusagen diesen Typs nachzuvollziehen, also jemanden, der objektivierend etwas aus dem Nichts kommend von außen bis an diese Grenze herangeht und uns die ägyptische Kultur, naja, wissenschaftlich lesbar zu machen versucht. Eine Bewegung. Man könnte das natürlich auch weiterdenken, dass man das Griechische von hier aus rein denkt. Und was beim nächsten Mal begonnen werden soll, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich brauchen wir dafür zwei Sitzungen, wäre die andere Bewegung, also die sozusagen eine Überkreuzungs-, ich habe das nicht so schön bezeichnet, eine Überkreuzungsbewegung wäre, zurückzufragen bis zu den Rändern der griechischen Überlieferung und das von innen her zu denken. Und möglicherweise, also sozusagen ahnungsweise, auch Verwandtschaften von innen, also an den Rand dieser Grenze zu entdecken. Also es sind zwei Bewegungen und im Grunde überkreuzen sie sich über einem Rand von Historizität unseres Problems, den wir als solchen weder als einen definieren können, noch wirklich sozusagen erschließen. Das sind zwei Annäherungsbewegungen, die ihre Schwächen haben und ihre Spezifik. War das eine Wortmeldung?
Eigentlich ja. Hoffentlich ist die Frage ein, ich verstehe es zu schwer. Wie könnte es, kann man nicht feststellen, dass der Außenrand und der Innenrand, Sie haben gesagt, die sind unüberwindlich in sich. Wenn sie sich doch aber beeinflusst haben, dann muss es doch sowas Ähnliches wie eine Durchdringung gegeben haben.
Werfen wir die Frage in zwei Sitzungen nochmal auf. Ich will auch nicht sagen, dass sie undurchdringlich sind. Sie sind sozusagen, jeweils führt es ins Dunkel. Ja? Sie liegen auf verschiedenen Ebenen. Wir können, also sie können einander nicht durchdringen. Wir können sie nicht auf gleichem Niveau zueinander in Beziehung setzen und hätten dann eine Brücke hergestellt. Weil die Herangehensweisen so verschieden sind. Das ist ähnlich wie bei den der Frage nach der Zeiterfahrung. Von außen und von innen ist auch da sozusagen nicht ohne weiteres miteinander in Verbindung zu bringen. Werfen wir die Frage aber trotzdem nochmal auf, wenn wir beides mal durchgespielt haben, würde ich vorschlagen.
Das sind ja jetzt so historisch, psychische, psychologische Grenzen. Ja. Das ist mit geologischen Grenzen. Da lesen wir ja auch in Steinen und so, ja, das wäre das eine Schrift. Und da kommen wir wirklich physikalisch und geologisch sehr weit zurück.
Ja, also inzwischen mit den elaborierten Naturwissenschaften könnte man so weit gehen zu sagen, wir lesen das Alter von irgendwelchen Fossilien oder dergleichen ja auch an den Monumenten ab. Aber natürlich ist das eine objektivierende Strategie. Also da gehen wir davon aus, dass wir schon verstanden haben, was wir da lesen. Also auf was Fremdes stößt man da nicht. Man datiert beispielsweise. Wir wenden unser Zeitschema dann auf diese Objekte an. Ich würde es gerne nicht so lange vertiefen, weil ich nur so viel erzählen wollte. Ist doch ganz wichtig.
Ich hade ein bisschen mit diesem Griechenland, also am ersten Anfang in unserer Region. Ich denke da an die Kelten. Die Kelten haben ja keine Schriftsprache hinterlassen, aber sehr deutliche Zeichen, dass sie Zeit und Kosmos oder sonst wie Gedanken hatten, also Stonehenge oder was auch immer. Ne? Das fällt dann völlig weg. Also das ist dann sowas nur auf Logos ausgerichtet bei dieser.
Letztlich ja. Und Sie benennen auch den Punkt, an dem wir hier sozusagen unseren Blick verengen. Die Philosophie hat eine enge Brille. Man kann das zur Stärke erklären und kann sagen, ja gut, sie ist eben zu scheu, um objektivistisch vorzugehen. Also sie tritt bescheiden zurück vor Stonehenge und dergleichen und sagt, unser Werkzeug ist dafür nicht gemacht. Wir können das nicht von innen her denken, weil das können wir nicht in unserem Sinne als Denken bezeichnen. Was ja nicht heißt, dass es irreal ist. Es ist nur was anderes, eine andere Form von Weisheit, sagen wir mal. Aber es gibt natürlich viel, viel, viel mehr. Auch irgendwelche historischen Brüche. Und natürlich ist Geschichte sozusagen, wenn sie passiert, unendlich komplex und da gibt es keine weißen Flecken in dem Sinne. Oder plötzliche Gedächtnisverluste oder so. Ich meine, es gibt sowas unter Umständen, je nachdem. Es gibt verschiedene Formen von Erinnerungskatastrophen. Aber wir stoßen jetzt auf einen, also den Tunnelblick unserer eigenen Logizität. Was man kritisieren kann und nur der Vollständigkeit halber unser eben schon erwähnter einer der Übergrößen der Philosophie der deutschsprachigen Heidegger, Martin Heidegger hat genau diesen Tunnelblick, genau an diesem Punkt auch eingefordert, also Logozentrismus. Er hat gefordert, eine Geschichte der Seinsvorstellung zu machen, anstatt sozusagen der ganz normalen Geschichte, weil in der Idee irgendetwas sei, stecke schon sozusagen der europäische Input. Klammer zu, Thema für sich. Ich gehe jetzt, also der Preis ist, dass ich heute nicht fertig werde, zu lange. Ja?
Es ging nur, wir hatten Chronologie gesagt. Wir wollten das doch nicht annehmen, aber jetzt haben wir doch Chronologie.
Bisher ist noch keine Jahreszahl gefallen.
Also Chronologie, nur Jahreszahl.
Also, es gibt ein Nacheinander und Chronos heißt die Uhr. Also ich denke, dass es jetzt hier von dem Prinzip, um das es geht, nicht, also es ist unwichtig, wie wir das hier messen. Ja? Ob wir sagen, der Sprung in die Griechen sind genau die 10 Minuten, die ich brauche, um mir das Buch zu besorgen, zu den Griechen, oder es ist sozusagen, es sind 2000 Jahre, in denen so und so viele Generationen gelebt haben. Also die Art und Weise dieser Spanne die könnten wir praktisch bestimmen, die könnten wir sonst wie bestimmen, die müssen wir jetzt nicht als Uhrenlineal oder als Echtzeitlineal hier irgendwie dran gehen.
Achso, ich hatte unter Chronologie verstanden, dass eine bestimmte Abfolge gibt. Dann habe ich das falsch verstanden.
Nee, also die pure Idee der Sukzession, das eine nach dem anderen. Wobei, also hier geht es mir jetzt tatsächlich erstmal um die Perspektiven, die man einnimmt. Man könnte theoretisch die Innen- vor der Außenperspektive umgekehrt einnehmen. Nur ist klar, wir sind in unserer Rückfrage sozusagen, als Rückfrage auf bestimmte vorgeschichtshafte sozusagen Staffeln angewiesen. Das war dieses Prinzip Geschichte, von dem ich jetzt erstmal gesagt habe, vom Prinzip Geschichte auch noch abzusehen, da würden wir in europäischen Begriffen gesprochen verrückt, wenn wir versuchen würden, das Zeitproblem anzufassen. Also die europäische Vernunft ist mit diesem Wasserzeichen des geschichtlichen Nacheinanders geprägt.
Und dann, dass es keine Chronologie gibt, meinen Sie nur, dass es keine Jahreszahl gibt?
Ja, im engeren Sinne. Okay. Also was heißt gibt? Es gibt die natürlich, aber ist jetzt nicht relevant. Also man könnte jetzt diese verschiedenen ägyptischen Epochen datieren und sowas alles. Ist jetzt nicht die Baustelle. Also, für die Außenperspektive habe ich gewählt einen Text von Jan Assmann, ein Autor, der sehr zu empfehlen ist und auch tatsächlich den aktuellen Forschungsstand in Sachen Kulturgeschichte Europas, / Ägypten, verkörpert, der auch auf dem Server drauf ist, wie gesagt, mit ein paar kleinen Tippfehlern, das wird noch korrigiert. Wenn wir mit Assmann, der eine sehr differenzierte Perspektive auf die ägyptische Kultur entwickelt, blicken wir durch eine, wie gesagt, Brille, die das Fremde, die versucht Fremdes beschreibbar zu machen. Und Assmann präsentiert uns das, was man da sieht, wenn man mit den ägyptischen Monumenten und diesen hieroglyphischen Überlieferungen und allem, was sozusagen an Zeugnissen zu haben ist, vertraut ist. Er präsentiert uns diese ägyptische Kultur als eine, das ist ein zentrales Stichwort, als eine Kultur des Monumentalen, und er spricht auch von einer Steinzeit des kulturellen Gedächtnisses. Das ist jetzt eine schöne Wortschöpfung, denn es geht tatsächlich um das Medium Stein, das ganz sinnfälligerweise in der ägyptischen Kultur eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Das Medium Stein, heißt es bei Assmann ein bisschen abstrakt formuliert, ist in Ägypten zugleich Medium und Organisationsform eines kulturellen Gedächtnisses und dabei das zentrale Medium einer Sichtbarmachung und Stabilisierung soziokultureller und politischer Identität. Also, was ist gemeint mit dieser Formel? Nach allem, was man aus den baulichen und schriftlichen Hinterlassenschaften der ägyptischen Kultur schließen kann, und auch aus, gibt es durchaus, späten Augenzeugenberichten in griechischer Sprache, die Griechen haben das bestaunt, was die Ägypter da, also war ihnen fremd, aber selbst bestaunt und beschrieben, machen, war das altägyptische Leben auf extreme Weise zweigeteilt. Zweigeteilt in zwei, ja, man kann gar nicht sagen Sphären, sondern sozusagen Kulturen. Es gab einerseits eine profane, unaufwendige Alltagskultur, von der nahezu keine Spuren übrig geblieben sind. Und es gab andererseits eine eben steinerne Monumentalkultur, auf die sich nahezu alle öffentlichen und offiziellen Anstrengungen gerichtet haben. Aber auch die privaten Anstrengungen der Individuen. Diese Zweiteilung dieser beiden Kulturen war sozusagen in sich zeitlich dimensioniert, zeitförmig. Denn es gab in dieser, also diese, man kann diese unwichtige, unaufwendige Alltagskultur auch als eine Form von Lebenszeitkultur, die sozusagen vergänglich war und auch vergehen sollte, beschreiben und dann feststellen, dass dieser Alltagszeitlichkeit eine wuchtige, riesige, sozusagen öffentliche Gedächtniszeit gegenüberstand, als zweite Sphäre. Also Lebenszeit einerseits, Gedächtniszeit andererseits. Und in dieser Gedächtniszeit herrschte jetzt nicht in einem christlichen Sinne Ewigkeit, also sozusagen ein Aufhören der Zeit, sondern es herrschte im Grunde etwas Zeitliches, nämlich Dauer. Diese Gedächtniszeit war eine Art, so beschreibt Aßmann das, virtuell unendliche Fortdauer, also stabiles Gleichbleiben und Fortdauern. Und dieser Dauer im Medium des Erinnerns und Erinnertwerdens galt die arbeitende und moralische Anstrengung aller, also jedenfalls der Bürger Ägyptens. Denn man suchte durch das, was man tat, wie man lebte, durch das, was man bewerkstelligte, in diese sozusagen Gedächtniszeit, in diese Region des Fortdauernden hineinzukommen. Man suchte das Erinnern und Erinnertwerden so zu praktizieren, dass man sozusagen diese Dauer selbst erwerben konnte, und um der Vergänglichkeit zu entgehen. Insofern ist es ganz konsequent, dass sozusagen die Sphäre der Vergänglichkeit, also diese Alltagswelt, in der eben diese Dauer nicht herrschte, evidentermaßen auch in sich keinerlei Eigenwert hatte oder eine eigene Form von Überlieferungskultur bekam. Im Hinblick auf die Fortdauer aber hatte der Einzelne zu leben. Und im Hinblick auf die Fortdauer errichtete der Staat Monumente und beschriftete sie mit einer über 3000 Jahre unveränderten Schrift aus Hieroglyphen. Das heißt, man kann diese Kombination aus steinernen Monumenten und Schrift, das macht also auch als Denkmäler bezeichnen, als Male, als als Zeichen, die dazu da sind, dieses Erinnern und Eingedenken, dieses Festhalten in einer Dauer, physisch auch zu verkörpern. Es ist gar kein Zufall, dass die Schrift, die verwendet wurde, auf diesen steinernen Oberflächen ihrerseits nicht verändert werden durfte, was ungewöhnlich ist. Also das Ägyptische ist meines Wissens einzige Schriftsystem, das so lange tatsächlich als eine völlig unveränderte Schrift verwendet wurde. Aber wenn man sich sozusagen dieses Modell der Ewigkeits-, also nein, der Gedächtnis, der fortdauernden Gedächtniszeit vorstellt, in der diese Schrift ja ihren Platz haben sollte, die sie auch vermitteln sollte, dann ist es logisch, dass diese Schrift nicht ihrerseits einen Wandel enthalten kann, zulassen kann. Das Errichten von Denkmälern, so Aßmann, galt in Ägypten wie anderswo, in ganz anderen Kulturen beispielsweise der Krieg, als die höchste und großartigste Form des Handelns. Ganz offenbar verfügte die ägyptische Epoche also über eine eigentümliche, radikale und uns radikal fremde Kultur der Zeit. Sie merken das, wie schwierig das auch ist, das zu beschreiben. Also allein begrifflich sperrt sich unsere Sprache dagegen, und umgekehrt gehört eine ganz andere sozusagen Wirklichkeitsorientierung von Unsprachlichkeit in dieses andere Universum hinein. Vier wichtige Aspekte entfaltet Aßmann, die diese fremde, sagen wir mal, Zeitkultur oder Zeitstruktur der ägyptischen Epoche auszeichnen. Als erstes ist bemerkenswert, dass die ägyptische Zeitkultur eine eminent sprachliche Dimension hat. Wie schon erwähnt, gab es in der Sphäre der Gedächtnisbelange eine völlige Stillstellung der Schrift, auch eine völlige Stillstellung der stilistischen Regeln der Darstellung, also der Abbildung des Schmucks und so weiter, der Gesetze der Kunst, des Darstellens. Das ist ein Punkt, den Platon übrigens erwähnt und vermerkt. Also Platon hob das als Errungenschaft, dass die Ägypter diese also rigiden Regeln hatten, die eigentlich da Veränderung ausschließen. Stillgestellt war also die Schrift, die der offiziellen Erinnerungskultur diente. Und was dazu passt, es gab in dieser Schrift oder in dieser Schriftsprache auch nicht zwei, sondern nicht drei, sondern nur zwei Zeitstufen. Auch das ist sozusagen ganz fremd zu unserer sprachlichen Tradition. Die Grammatik sozusagen der Zeitwahrnehmung via Sprache der Ägypter verfügte über das Imperfekt und das Perfekt. Imperfekt, also er ging, er sagte etc., war die Zeit des Vergehens. Gehört in diesen profanen Bereich des Alltäglichen. Da kann man Ereignisse erzählen und dergleichen. Perfekt aber, er hat getan, er hat gesagt, ist das Tempus einer Art ewiger Gegenwart oder ewiger fortdauernder Anwesenheit, ist also die Zeitstufe dieses fortdauernden Erinnerns oder dieses fortdauerbewirkenden Erinnerns. In diesen beiden zeitlichen Dimensionierungen erschöpft sich also auch die Reflexionsmöglichkeit aus der ägyptischen Perspektive. Zweitens herrschte offenbar, das entfaltet Aßmann länger, individuell eine Art Angst des Vergessens, korrespondierend zu dieser Anstrengung, diese Dauer zu erlangen, und eine entsprechende Sorge, die sich jeder einzeln als Individuum um seine unsterbliche Seele macht. Soll heißen, jeder Einzelne musste für die Fortdauer seiner Seele sorgen. Und zwar nicht, wie das vielleicht in der christlichen Hemisphäre noch irgendwie naheliegt, als irgendeine jenseitige Form von Weiterleben. Also nicht in dem Sinne, dass die Seele im Jenseits dann irgendwann weiterleben kann, sondern gewissermaßen hier und jetzt mitten in der sozialen Realität. Das heißt, die Fortdauer musste in der real praktizierten Gedächtniskultur der Gesellschaft selbst sichergestellt werden. Konkret, man trat in die Dauer ein, indem und solange man von den anderen erinnert wurde. Also Fortdauer nicht als Weiterleben dank irgendeiner göttlichen Maßnahme im Jenseits, sondern praktisch dadurch, dass die anderen mich, den Namen, die Person erinnern. Jeder Bürger war damit eingebunden in diese Aufgabe des sich selbst sozusagen erinnerungsfähig Machens und in die Praktik des gegenseitigen Erinnerns, da er auch die anderen zu erinnern hatte. Jeder hatte, so beschreibt Aßmann das in einem doppelten Sinne, eine Art Disziplin der Ewigkeit zu üben. Er musste retrospektiv die anderen erinnern, um sie wissen, das Gedächtnis pflegen, und zwar namentlich natürlich die Toten, und dadurch deren Fortbestand in dieser fortdauernden ewigen Welt sichern. Und jeder musste sich prospektiv selbst in einer Art und Weise verhalten, die der Erinnerung würdig ist. Da im Alten Reich jedenfalls allein der König aus sich heraus unsterblich war, er war göttlich, waren alle anderen Individuen also konkret in eine Art Gedächtnisarbeit eingebunden, die sich um das Erinnernswerden dreht. Das Erinnern war Handlung. Und zwar, ja, also soziales Dasein sichernde Handlung. Man pflegte eine Art Denkmälerethik, wie Aßmann das nennt. Und das Wesen dieser Ethik bestimmt er wie folgt. Ich zitiere jetzt, es ist eine Ethik des Aneinanderdenkens und Füreinanderhandelns, eine Ethik der gegenseitigen Unvergessenheit. Sei eingedenk, lautete die Devise, eingedenk des Vorangegangenen und des Kommenden. Handle für die, die gehandelt haben, und handle so, dass andere für dich handeln werden. Stelle dir das Gestern und Morgen vor Augen, nur so bleibt die Harmonie und Kontinuität des Ganzen gewahrt, in der auch du fortdauern wirst. in der Form eines kategorischen Imperativs, so fasst jetzt Aßmann das sozusagen probeweise mit unseren Mitteln, würde das heißen, handle stets so, dass dieses Netz nicht zerreißt, das durch das Aneinanderdenken und Füreinanderhandeln geknüpft wird. Ägyptisch heißt diese praktische Maxime, diese sozusagen Denkmälerethik oder Erinnerungsethik, tu die Maat, sage die Maat, M-A-A-T. Natürlich eine verlautlichte Mutmaßung, dass man diesen Begriff so nennen kann. Maat ist der ägyptische Begriff für diesen Zusammenhang, dem es sich anzupassen und einzufügen gilt, um der Vergänglichkeit zu entrinnen. Maat ist ein kompakter Begriff, den wir, schreibt Aßmann, den wir im Deutschen mit der Vierheit von Wahrheit, Gerechtigkeit, Ordnung und Sinn umschreiben müssen. Es ist der Inbegriff des Echten, Beständigen und Unvergänglichen. Auf Maat beruht der Kosmos und bezieht aus diesem Fundament seine zyklische Unendlichkeit. Auf Maat beruht der Staat und bezieht daraus seine Beständigkeit. Der Mensch gewinnt durch das Tun und Sagen der Maat Anteil an dieser Unvergänglichkeit des Vollkommenen. Ende des Zitats. Sie merken, wie vage wir jetzt nur ahnen können, was sich mit diesem einen, also Aufforderungswort sozusagen, verbindet. Die Idee vom guten Leben, vom gerechten, von sozusagen der Ordnung bringenden Art, sich wirklich, also wirklichkeitsorientiert zu verhalten. Und es hat natürlich eine stark moralische Komponente. Du sollst das tun, die Maat sagen und tun. Du sollst die anderen erinnern. Und umgekehrt, wer das nicht tut, also entgleitet den Maschen dieser praktischen Bezüglichkeit, die sozusagen einander die Dauer gibt. Und auch damit jetzt verwende ich dieses Wort, das ein genuin Gericht, das Sein gibt. Ja. Also das Wort Sein gibt es oder irgendein Äquivalent gibt es nicht im Ägyptischen, es gibt dieses Mischwort, das sowohl die deskriptiven als auch die imperativischen Elemente dieser Zeitarbeitsaufgabe oder Erinnerungsarbeitsaufgabe enthält. Aßmann zeigt das an einigen Grabinschriften, das ist natürlich eine wesentliche Quelle, um diese Anstrengungen, also abzuholen sozusagen. Die Grabinschriften zeigen sehr stark diese Ausrichtung der Anstrengung wirklich des einzelnen Individuums, sich in dieser Form in diese Dauer hinein zu begeben. Ich zitiere nur eine in dem Text, der da im Netz ist, gibt es noch mehr. Beispielsweise steht auf seinem Grab dann: Das wahre Denkmal des Menschen ist seine Vollkommenheit, der Charakterlose wird vergessen. Das war also der zweite, der ethische Aspekt. Ein dritter betrifft jetzt gar nicht nur sozusagen diese individualethische Perspektive. Ich sagte das schon, der König galt in Ägypten als aus sich heraus unsterblich. Er war ein Gott. Nur die Sterblichen praktizierten jetzt diese direkte, sozusagen das soziale Gewebe aus Erinnern aufrechterhaltende Form von Ethik allein. Es gab nämlich neben diesem, sagen wir mal, zivilen, wechselseitigen sich aneinander erinnern, auch noch eine zweite Aufgabe, eine kollektive Erinnerungsaufgabe oder vielleicht besser Dauerherstellungsaufgabe. Und diese war im Grunde noch ernsterer Natur als diese Sorge um sich selbst und um die eigenen Toten und so weiter. Diese Aufgabe der Herstellung von Dauer bezog sich auf den König selbst, auf die Götter und auf den Lauf der Gestirne. Man musste nämlich neben der Erinnerung der Toten und dem Eingedenken an die Individuen auch die Götter und die ganze Welt erinnern.
Warum auch den König unsterblich? Warum auch den König so unsterblich?
Ja, erkläre ich jetzt gleich. Also die Götter, die mussten auch erinnert werden in dieser Form, also der König jetzt in seiner Eigenschaft als Gott. Das war nötig, weil so entfaltet Aßmann das, dass auf dieser kosmologischen Ebene sozusagen das Erinnern nochmal einen etwas anderen Sinn hatte. Es geht beim Erinnern der Götter, der Welt, der Gestirne, des Königs und so weiter, nicht nur darum, die Fortdauer zu sichern im Gedächtnis, sondern es geht regelrecht um das Ingang-Halten der Welt. Es war also die Aufgabe des Pharao und seiner Priester insbesondere, nicht nur vorlaufend und nachträglich zu erinnern, sondern sozusagen jeden einzelnen Moment mitbegleitend. So erinnern, dass er Dauer enthält, dass die Welt weitergeht. Das war eine öffentliche Aufgabe und die Priesterkaste war zuständig. In ritueller Form wurde also der aktuelle Fortbestand der Dimension des Bleibens, eine Art zeitlose Zeit, von Moment zu Moment gesichert. Sie können sich vorstellen, also abgesehen von der ethischen Aufgabe, das Gedächtnis zu pflegen an die Toten und sich selbst, also sozusagen eine Fortdauer in der Erinnerung der anderen zu bewahren, ist diese Sorge, diese mitlaufende sozusagen Herstellung der Dauer der Welt eine ziemlich dramatische Angelegenheit. Hierzu zitiere ich nochmal Aßmann. Die Ägypter denken die Weltordnung, also den Kosmos tatsächlich im Ganzen, als einen dramatischen Prozess, der um zu gelingen, der unausgesetzten rituellen Mitwirkung des Pharao bedarf. Der Pharao delegiert Teile dieser Aufgabe an die einzelne Priesterschaft. Das heiligste Zentrum dieses kosmischen Dramas ist der Sonnenlauf. Ihn gilt es vor allem in Gang zu halten. Die Sonnenpriesterschaften begleiten ihn, also den Sonnenlauf, daher rund um die Uhr mit unablässigen Rezitationen, die den heiligen Sinn der sichtbaren kosmischen Vorgänge in Erinnerung halten. Man versetzt im Zuge dieser priesterlichen Aufgabe also sozusagen die im Wandel befindliche Welt, die Sonne ist ja nun ein bewegtes Etwas, durch eine Art bestandssichernder Erinnerung in Echtzeit in eine Schwebe, die Wiederkehr sichert, dass sie bleibt, obwohl sie sich bewegt. Und eben die sich bewegenden Gestirne und die Sonne selbst ist sozusagen der Mittelpunkt dieser Anstrengung. Man band gleichsam die Gestirne und die Sonne durch in Gang haltendes Erinnern, sodass aus dem Vergehen und Wiederkehren gleichsam in jedem Moment aktiv der magische Umschlag hinein in das unwandelbar Dauernde, also in diese Gedächtniszeitdimension gelingt. Dass also die Welt dadurch fortdauert und die Sonne wiederkehrt, dass durch die Beschwörung dafür gesorgt wird, dass das nicht sozusagen in diese Rubrik der vergänglichen Alltagswelt, in der irgendwas nicht wiederkehrt, sondern in diese fortdauernde Sphäre hineingenommen wird. Diese rituelle, ich sag mal, Entwandelung und Sicherung der Fortdauer der Welt in der Gegenwart bildet die Scharnierstelle zwischen den beiden Welten der Dauer und der profanen Vergänglichkeit. Wenn man so will, ist also die politische Konzentrationssphäre, diese Aufgabe, die Welt selbst zu sichern, irgendwo genau an der Gelenkstelle zwischen Stein und Sonne angesetzt. Nach Aßmann bildet auch die Sprache an diesem Punkt die zweideutige Rolle des Sonnenzyklus ab. Also die ägyptische Sprache, wie ich schon erwähnte, hat diese beiden Zeitstufen nur, perfekt und imperfekt. Die perfektive Zeit ist die unwandelbare Fortdauer des Vollendeten, die Zeit der Toten, des Steins und der Denkmäler. Die imperfektive Zeit, also die Vergangenheit, die Vergehenszeit, ist der Zyklus der Wiederkehr und auch der Sonnenlauf war beschrieben in der imperfektiven Zeit. Also gehört eigentlich in die Sphäre des Wandels und muss in diese andere Sphäre sozusagen hinüber beschworen werden. Ich kann da nur sehr europäisch drüber reden. Ein vierter Aspekt schließlich. Das alte Ägypten hatte für sich selbst so etwas wie ein Geschichtsbewusstsein, im weitesten Sinne. Doch eigentlich handelt es sich um das Gegenteil von Geschichtsschreibung. Es handelt sich nämlich um eine eigentümliche Form der Selbstreflexion, in der gleichsam eine Vorgeschichte erzählt wird und dann die Verlaufszeit, also die Vergehenszeit, erlischt. Auch wäre das fast so eine Art inverse Figur zu der Art und Weise, wie wir gewöhnt sind, Geschichte aufzufassen. Wiederum stoßen wir da auf diese Zweistufigkeit der Zeitstufen in der ägyptischen Sprache. Diese als sprachliche Räume sozusagen eröffnen nicht wirklich so etwas wie eine historische Dimension. Entweder Dauer oder Wandel. Das, was wir als Vergangenheit bezeichnen, ist ja eigentlich eine Mischung von beidem. Also etwas, das als Wandel dauert, das wir erzählen, weil es war, aber in die Dauer holen, indem wir es erzählen. Und genau das, die Erzählung einer Kette von Handlungen, in dem Sinne, dass wir sie erinnern wollen, ist in der zweistufigen ägyptischen Sprache gar nicht möglich. Entweder es ist vergangen, dann wird es aber nicht erinnert. Also es ist sozusagen als Verlauf beredbar, dann wird es aber eben nicht erinnert. Oder aber es ist Teil der Gedächtniszeit, soll Teil der Gedächtniszeit sein. Dann wendet man die Perfektstufe an und dann ist es eigentlich nicht vergangen. Sondern dann ist es fortdauernd und quasi auf der gleichen Höhe wie unsere eigene Perspektive, wenn wir diese Erinnerung tun. Dieser Eigenart entsprechend gab es, wie gesagt, im Alten Reich einen Mythos von einer vormenschlichen Urzeit. Vor dem Beginn des Reiches soll nämlich Chaos und auch ein erzählbares Nacheinander geherrscht haben. Also als Vorgeschichte mythischer Art wird erzählbares Nacheinander genannt und in dem Sinne auch erinnert. Aber, so lautet dann dieses sozusagen ägyptische Geschichtsbewusstsein, mit der Einigung und der Gründung des Reiches endet diese Art von Vorgeschichte. Und von da an gibt es keinerlei Erzählung mehr, sondern es beginnt sozusagen eine über Generationen und Generationen dauernde, fortdauernde Gegenwart. Das heißt praktisch, es werden ab dieser Zäsur Reichsgründung nur noch Tabellen von Königsgenerationen geführt. Vielleicht kennen Sie das. Also es gibt sehr präzise diese sozusagen Abfolgegeneration der Könige, aber es gibt keinerlei Ereignis, das historisch überliefert wird, keinerlei Erzählung, sondern nur diese tabellierten Könige. Man sieht also, wie mit diesem Verfahren per se die Lebenszeitebene erlischt, aber auch die Ebene sozusagen des erzählbar Gewesenen, das man doch dennoch erinnern will. Man registriert nur noch die Abfolge der Regenten und auch das ist ja, also diese Registrierung ist eher ein Nebeneinander, als dass es ein echtes Nacheinander ergibt. Es ist sozusagen eine Tabelle. Für den Ägypter ist nicht die Vorgeschichte, sondern die Geschichte, die Zeit des ewigen Stillstands bilanziert Asman daher. Ja?
Eine Frage. Also Sie reden eigentlich immer nur über diese in Stein gehauenen Inschriften. Dann haben die Ägypter ja auch Papyrus erfunden. Und ich nehme an, dass sie unendlich viel mehr geschrieben haben auf Papyrus und in Stein gehauen. Also ich würde es wehre mich ein bisschen dagegen, wie Sie da das allgemeiner darstellen. Ja? Also die werden auf Papyrus sicher sehr viel vielleicht auch zeitlich dargestellt haben, würde ich mal annehmen.
Also wenn es sich um Papyri handelt, die wir nicht mehr haben, dann können wir das nur spekulieren. Und ich kann nur berichten, dass die avancierten Ägyptologen das nicht so sehen. Dass sozusagen eine ganz andere Sprache dann plötzlich auf diesen merkwürdigerweise nicht mehr vorhandenen Papyri sein soll, als die Überlieferung, die da ist. Es gibt ja auch einzelne Papyri. Also offensichtlich ist das Bild, was die Befunde angeht, konsistent. Natürlich kann man nie ausschließen, dass irgendwo sozusagen das komplett systemsprengende Dokument gewesen ist und verschwunden ist. Aber Sie müssen zugeben, dass das natürlich eine spekulative Annahme ist. Also es spricht nicht sehr viel dafür, dass eine Kultur so vollständig inkonsistent ist, dass sie zum Beispiel eine ganze Zeitstufe einer Sprache, also verschwinden lässt, versehentlich oder verschwunden ist, faktisch, weil eben die Dokumente jetzt mal gerade nicht da sind. Ich bringe noch ein Zitat, dann bin ich nämlich ungefähr am Ende und wir haben ein Zeitproblemchen. Also, Aßmann deutet diese spezifische Art, also von mythologischer sozusagen Nichtgeschichte, die durch diese Kombination von Mythos, von Vorgeschichte des Menschen und dann Bericht über die eigene Kultur in Form dieser Registratur entsteht, als einen weiteren Beleg für seine These von dieser Fortdauerkultur, die Ägypten kennzeichnet. Nochmal die Formel: für den Ägypter ist nicht die Vorgeschichte, sondern die Geschichte eine Zeit des ewigen Stillstands. Also es ist genau umgekehrt wie bei uns. Wir haben die Vorgeschichte manchmal also etwas Endzeitliches irgendwo am Horizont. Die Geschichte selber ist aber dann bewegt. Aßmann, aus dieser Einheitsfiktion, also dieser Fiktion, es gäbe diesen einen Raum quasi fortdauernd, der das die gesamte Erinnerungswürdigkeit der eigenen Kultur enthält, ergibt sich ein merkwürdiger Widerspruch im ägyptischen Umgang mit der Vergangenheit. Die stupende, vor allem die Griechen verblüffende Erschlossenheit einer mythenfreien Vergangenheit in Königslisten, Annalen und datierten Denkmälern verbindet sich bei den Ägyptern mit einem ausgesprochenen Desinteresse an der Vergangenheit als solcher. Sie müssen sehen, dass natürlich auch diese Königslisten eine Besonderheit waren. Also das hat die Griechen auch überrascht. Es gibt also sozusagen einerseits eine extreme Genauigkeit und andererseits ein extremes Desinteresse. In dem ägyptischen Hemisphäre interessiert die Geschichte allenfalls als ein Reservoir von Modellen und Präzedenzfallen, also was man hier und jetzt gebrauchen kann. Alles steht unter dem Prinzip der Wiederholbarkeit, die das Einmalige, das Unwiederbringliche und dadurch bedeutungsvolle, erzählbare und erzählbedürftige ausschließt. Damit gewinnt in Ägypten, Zitat Aßmann, die Vergangenheit nie einen Eigensinn, ein eigenes Profil und wird nie Gegenstand einer eigenständigen narrativen Aneignung. Soweit zum Schluss. Ich möchte jetzt 4 ganz kurze Punkte nennen, die für uns generell, ich komme auf dieses Thema Ägypten beim nächsten Mal nochmal zusammenfassend zurück, interessant sein können. Wir haben jetzt einen riesigen Ausflug gemacht, diese Schleife hier. Es ist sehr ahnungshaft, über was man sich vorstellen kann, wie diese ägyptischen Zeitpraktiken funktioniert haben, aber wir können 4 formale Punkte vielleicht notieren, die interessant bleiben, auch für unsere späteren Überlegungen. Das Problem der Zeit erstens ist auch in Ägypten, selbst in Ägypten, nicht vom Problem der Erzählung eines Ganzen vollständig zu lösen. Also es gibt, selbst in dieser komischen Geschichte zum Erlöschen bringenden Form von Quasi-Geschichte, so etwas wie eine Historizität. Also die Erzählbarkeit des Ganzen ist auch in Ägypten relevant, obwohl es sich in Ägypten offenbar um eine Art von weltzeitlichem Vergessen handelt, das dann da organisiert wird. Zweitens, ganz einfacher und sehr allgemeiner, aber wichtiger Punkt, die Sprache, das System der grammatischen Zeitstufen ist mit dem So-Sein der Zeitwirklichkeit einer Gesellschaft verflochten. Also ob Sie 2 Zeitstufen in einer Sprache haben oder 3, hängt unmittelbar zusammen mit sozusagen der Zeitwirklichkeit der Gesellschaft, die in dieser Sprache lebt. Drittens, auch ein wichtiger Punkt, Zeit ist nichts Verhaltensneutrales. Eine zeitliche Struktur impliziert eigentlich immer auch eine Ethik. Im Fall der ägyptischen Situation diese Sorge für die anderen im Modus des Erinnerns, die Sorge um sich selbst im Modus des Erinnerns und auch sozusagen dass diese Vorstellung der Haltbarmachung der Welt im Modus des Erinnerns, das auch ja eine Aufgabe ist. Das Phänomen Zeit ist also nicht aus dem eine Ethik folgt oder dergleichen, sondern das Phänomen Zeit und die Form, in der man die Zeit erfährt, ist regelrecht verstrickt in eine ethische Aufgabenstellung. Und als 4. Punkt, schon in der weit weggelegenen Epoche der Ägypter ist die Dauer Ewigkeit ist es nicht, sondern eben diese Kultur der Dauer, keineswegs etwas, was sich in besonderer Weise auf die äußere Natur gründet. Entscheidend ist in Ägypten nicht der Stein, sondern diese abstrakte Dauer, die der Stein verkörpert, auch herzustellen erlaubt, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, der Stein verkörpert etwas, was dieses System Tun und Sagen der Maat noch viel vollständiger realisiert. Es steckt da was Abstraktes dahinter. Das betone ich deswegen so, weil diese gängigen Vorstellungen, ich habe es am Anfang gesagt, es sozusagen am Anfang war der Naturbezug und dann löst sich das so allmählich ab ins Abstrakte, widerlegt werden durch diesen Befund. Diese Kultur der Dauer, den Gestirnen Dauer geben, sich selbst Dauer geben, dem Pharao Dauer geben, der Welt Dauer geben, ist eine ganz abstrakt ausgerichtete und die Gegenstände, die Dinge spielen ihre Rolle darin. Es ist nicht so, dass sozusagen erst die Natur war und da war dann mit der Zeit schon alles geregelt und die Kultur löste sich davon ab. Gut, das waren die vier allgemeinen Punkte, die ich jetzt noch unbedingt loswerden wollte. Jetzt kommen die Fragen. Sie waren zuerst
dran. Ja, wenn diese profane, unaufwendige Kultur um die Hinterlassenschaften wirklich so profan und unaufwendig war, aber sie keine Hinterlassenschaften hat, woher wissen wir, dass sie profan und unaufwendig war? Wenn wir keine Hinterlassenschaften davon haben. Das ist doch eine pure Vermutung. Wenn wir keine Hinterlassenschaften haben von dieser profanen und unaufwendigen Kultur, können wir ja auch nicht sagen, dass profan und unaufwendig ist.
Also wir können zumindest sagen, in allem, was überliefert ist, gibt es keine Spuren, die darauf hindeuten, dass es in den kulturellen Praktiken zum Zeitpunkt X Anstrengungen gab, die sich darauf gerichtet haben.
Eine zweite Frage wäre dann noch, wie sieht das denn aus, wie kann man sich vorstellen, dass ein Kaufmann mit jemand anderem handelt, ohne zu gucken? Wie mache ich eine Bestellung fürs nächste Jahr?
Also eine bestimmte, die waren ja ausgesprochen realistisch und auch technisch versiert und große Händler und ich meine, stellen sich allein vor, was für eine Anstrengung das ist, solche riesigen Monumente zu bauen. Diese Organisationskultur da in Ägypten muss super gut gewesen sein. Das hat in dieser Alltagszeit sicher irgendwie funktioniert. Vielleicht gibt es tatsächlich sozusagen eine bestimmte ökonomische Kunst oder organisatorische Kunst, die sozusagen als unsichtbare Subebene unter dieser Ewigkeitskultur stattgefunden hat, dann wissen wir einfach zu wenig drüber.
Ja, die Erklärung hat das nur wieder. Die Erklärung, dass wir nur zwei Zeiten haben. Wie würde es denn aussehen, wenn für unsere Kultur nichts übrig bleibt, sondern nur unsere alten Märchen? Dann geht es doch auch um die Vergangenheit.
Stimmt, ja. Aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass nicht irgendwelche anderen Sachen doch auch mit überliefert werden. Aber Sie haben natürlich im Prinzip recht. Das also, ist alles sehr spekulativ.
Ja, also Schlüsse, die man auch anders ziehen könnte.
Ja.
Wahrscheinlichkeitsschrift, die wir hier ziehen. Das ist also,
wir müssen uns dem Werkzeug dieser Ägyptologen bis zum gewissen Grad anvertrauen. Wir müssen also glauben, dass die jetzt keine Dokumente außen vor gehalten haben oder so. Aber das ist natürlich keine Gewähr dafür, dass unsere Lesart dieser offenbar vielleicht relevanten Muster irgendwie trifft. Das ist das Problem dieser Außenperspektive. Wir können es nicht sozusagen irgendwie erfahrungsgesättigt fassen, sondern wir werden immer dieses eigentümliche Rekonstruktionsproblem haben und das ist bezogen auf diese fernabliegenden Vergangenheiten natürlich vor allem ein materielles Problem der Überlieferung. Der Stein hat natürlich so lange überlebt, ja. Es gibt auch andere relativ zuverlässige Überlieferungsformen, das sind eben zum Beispiel Beschreibungen aus anderen Sprachen und Sprachräumen und Kulturräumen von später. Aber da haben Sie schon wieder die nächste Brechung drin. Also wir haben hier ein Zugangsproblem und insofern sind Ihre Fragen berechtigt. Man kann da nur sagen, okay, also diese Forschungstradition dieser Kulturhistoriker, die haben eine bestimmte Stilisierung und Intensität, also der Arbeit mit dem Material vorgenommen. Und gemessen an diesem Werkzeug ist es sicherlich so gut wie möglich. Ja.
Eine ganz einfache Erklärung wäre, dass das Veränderliche nach Papyrus aufgeschrieben wurde.
Denkbar.
Einheit ja. Von den beschriebenen Stellen, auch was.
Ja. Jetzt sind Sie mit Ihrer Frage nicht mehr zum Zuge gekommen. Also ich habe jetzt ins Netz einen kurzen Text, auch nur Ausschnitte eines kurzen Textes von Aßmann gesetzt, aber er hat dazu etliches geschrieben. Also da gibt es etliche, wenn Sie mal ins Netz gehen und unter Jan und Aleida Aßmann nachgucken, gibt es etliche Monographien, die auch sehr interessant sind.